Ich habe immer mal wieder so den Eindruck, dass Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, leider oft so ein Randthema ist. In vielen Gemeinden ist da der Gottesdienstbesuch sehr niedrig. Ich freue mich, dass das in Virl nicht so ist. Der Heilige Geist kriegt im Glaubensbekenntnis nur so eine einzige kleine Zeile, während Jesus sehr, sehr ausführlich behandelt wird. Oder ich habe immer noch meine Oma im Ohr, die mich mal irgendwann anguckte und sagte, an Pfingste gitzt wingste. Also an Pfingsten gibt es am wenigsten. Damit war gemeint, an Weihnachten kann man ordentlich Geschenke abräumen. An Ostern gibt es vielleicht auch noch mal so ein bisschen was, aber Pfingsten, da ist dann nichts mehr zu holen. Ja, gleichzeitig steht diese Randbedeutung, die Pfingsten oft hat, in keinem Verhältnis zu der enormen Bedeutung, die dieses Fest für Christen eigentlich hat. Und ich möchte, wie eben angekündigt, mal damit einsteigen, mal zu gucken, wer und was ist denn eigentlich der Heilige Geist, der vor 2000 Jahren am ersten Pfingstfest in die christliche Gemeinde gekommen ist. Wenn wir mal so über die Bibel drüber fliegen, sehen wir, Gott kommt uns immer näher und näher. Zuerst, vor allen Dingen so im Alten Testament, begegnet er uns vor allen Dingen als der Allmächtige, der in der Regel unsichtbare, majestätische, ehrfurchtgebietende Schöpfer und Herr des Universums. Aber schon hier erscheint er manchmal Leuten in Menschengestalt, als Engelwesen oder so, also geht den Menschen nach, geht auf sie zu. Im Neuen Testament, grandios, wird Gott ein Mensch. Er wird der Mensch Jesus Christus, er wird wie wir, er macht sich gleich mit uns und hat Anteil an unserem Leben als Menschen. Dann ist Jesus auferstanden, in den Himmel zurückgekehrt, von wo er als König regiert, und er macht Platz für den Heiligen Geist, den er nun seinen Leuten schickt. Und durch den Heiligen Geist kommt Gott den Menschen so nah, wie es nur geht. Er zieht nämlich in sie ein. Das ist nochmal eine große Steigerung. Anderswo in der Bibel steht die Aussage, dass jeder, der zu Jesus Christus gehört, ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Also sozusagen ein lebendiges, wandelndes Haus Gottes. Und allein diese Aussage ist eigentlich so bahnbrechend, dass man darüber eine ganze Predigt halten könnte. Der unendliche, unfassbare Gott lebt zu 100% in mir drin, in uns drin, wenn wir zu Jesus Christus gehören. Spannend ist, der Heilige Geist, also die lebendige Anwesenheit Gottes in mir, das ist nicht nur eine Auszeichnung für die Elite unter den Christen. Also den Heiligen Geist kriegen nicht nur die besonders vorbildlichen Christen oder die besonders bewährten oder so, sondern jeder, der zu Jesus Christus gehört, hat ihn. Punkt. Und das ist auch ein großer Unterschied zum Alten Testament, wenn man da mal so schaut. Da ist der Heilige Geist immer nur bei einzelnen Personen. Also da ist mal ein König oder ein Prophet oder ein Priester, der ihn hat. Und dann oft auch nur für eine bestimmte Aufgabe oder eine bestimmte Zeit. Und das ist das krass Neue an Pfingsten. Die Änderung, die da nämlich kommt, ist, alle, die durch Jesus zu Gottes Volk gehören, haben den Heiligen Geist. Also jeder einzelne Gläubige, das gesamte Volk Gottes hat den Geist. Das ist das Neue an Pfingsten. Wie kriegt man den denn? Eben haben wir es in Apostelgeschichte 2 gehört, da hat der Petrus in Jerusalem damals gepredigt und die entscheidende Antwort ist, tut Buße, so werdet ihr empfangen den Heiligen Geist. Mit Buße ist nicht eine Strafzahlung gemeint oder so, wie wir das heute verwenden, sondern Buße ist in der Lutherbibel das Wort für eine persönliche, bewusste Umkehr und Bekehrung zu Jesus Christus. Und das ist der Weg, den Heiligen Geist zu bekommen. Er kommt nicht automatisch durch die Kindertaufe oder durch die Konfirmation, auch wenn es immer wieder Pastoren gibt, die das behaupten. Wir können nicht als Menschen durch ein kirchliches Ritual über ihn verfügen. Also der Heilige Geist kommt nicht, weil ein Pastor irgendwie die richtigen Worte sagt und dazu eine bestimmte Bewegung macht, sondern der Heilige Geist ist Gott. Er handelt souverän. Er kommt freiwillig aus eigenem Antrieb da, wo Menschen Jesus folgen wollen. Ja, wofür ist er denn gut? Was macht denn der Geist eigentlich? Drei Punkte sind da wichtig. Zum einen Johannes 15, da sagt Jesus über den Heiligen Geist, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch im Vater senden werde, nämlich der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Also das heißt, wo der Geist Gottes am Werk ist, da bezeugt und beglaubigt er Jesus Christus. Er stellt Jesus in den Mittelpunkt, er bewirkt, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie Jesus erleben, ihm begegnen und dass sie in der Liebe zu Jesus wachsen. Zweitens, der Heilige Geist ist zuständig für eine sogenannte Frucht. Damit ist gemeint, der Heilige Geist prägt mich, er verändert mich so, dass mein ganzes Leben immer mehr die Spuren von Jesus trägt. Er macht aus mir mehr und mehr einen heiligen Menschen, der immer mehr widerspiegelt, wie Jesus Christus ist. Und das nennt die Bibel einmal die Frucht des Geistes, also Charaktereigenschaften, Wesenszüge, die in mir heranwachsen durch Gottes Kraft. Und das Dritte, der Heilige Geist verleiht an alle Christen bestimmte Gaben, man könnte sagen Fähigkeiten oder auch Kompetenzen, die dazu einzusetzen sind, Gott und seiner Gemeinde zu dienen. Die entsprechen manchmal so einer natürlichen Veranlagung, was ich sowieso besonders gut kann, aber manchmal ist das was völlig Neues. Ich komme gleich nochmal darauf zurück, was es damit auf sich hat. Also kurz dieser Überblick, Gott ist ein Gott, aber drei Personen, der Vater, der Sohn Jesus Christus, der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hatte seinen großen Startschuss damals an Pfingsten, als er über alle Christen kam. Gott lebt als Heiliger Geist in allen, die zu Jesus gehören. Und was er will, ist Jesus verkündigen und bezeugen, Menschenleben jesusmäßig verändern und Menschen, die zu Jesus gehören, mit Gaben ausrüsten für den Dienst für Gott und die Menschen. Soweit der Überblick. Ich möchte noch mal so ein bisschen den Fokus auf das sogenannte übernatürliche Wirken des Heiligen Geistes richten. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, wenn wir so an den Heiligen Geist denken, dann ist so alles, was wir dazu sagen können, häufig, naja, der ist halt irgendwie da. Ne? Siehe Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist. Punkt, nächstes Thema. Also der existiert irgendwie, aber in der Bibel sehen wir, dass er eigentlich sehr, sehr aktiv, sehr, sehr präsent und sehr überraschend wirkt. Ich gehe mit euch mal so ein bisschen durch, was die Bibel da so Spannendes erzählt. Eben habe ich gerade schon gesagt, der Heilige Geist verleiht Menschen, die an Jesus glauben, bestimmte Gaben. Darunter sind zum Beispiel Sachen, ich sag mal, die so ein bisschen normaler wirken. Also manche Leute haben eine Lehrgabe, also die können besonders gut die Bibel lehren oder predigen. Andere haben ein besonders großes Maß an Barmherzigkeit. Andere haben eine Leitungsgabe in der Gemeinde oder so. Aber es gibt auch Gaben des Heiligen Geistes, die so nach unserem menschlichen Maßstab sehr ungewöhnlich wirken. Vorhin bei dem Lesetext Apostelgeschichte 2 haben wir gehört, dass der Heilige Geist auch fremde Sprachen eingeben kann, die man nicht gelernt hat. Vorhin haben wir es gehört, die Leute damals beim ersten Pfingstfest, es war das jüdische Fest Shavuot, es gab jüdische Pilger aus aller Welt, die nach Jerusalem gekommen sind und die haben halt nicht alle Hebräisch oder Griechisch gesprochen, sondern, ich weiß nicht, irgendwie Syrisch, Ägyptisch und Persisch und was weiß ich nicht alles. Und der Heilige Geist berührt und erfüllt die Christen, die Nachfolger Jesu und die fangen auf einmal an, in deren Sprachen zu reden, was sie nie gelernt haben. Das ist eine übernatürliche Sprachengabe. Allerdings, auch wenn wir mal in den ersten Korintherbrief gucken, es kann auch vorkommen, dass es nicht echte existierende Sprachen gibt, sondern auch so ein bisschen so unverständliche Laute. Da ist dann die Anweisung daneben, Leute, wenn das passiert, dann bittet Gott um Übersetzung, damit alle das auch verstehen. Das ist eine Botschaft Gottes und die soll man auch begreifen können. Kann passieren, habe ich in verschiedenen Gemeinden schon erlebt, dass Leute dann im Gottesdienst nach vorne kamen und haben dann irgendwie was gesagt, was so ja, nicht identifizierbar war. Aber es stellte sich dann heraus, es war ein Reden Gottes. Es wurde übersetzt und es gab dann eine verständliche Botschaft dazu. Es gibt auch die Prophetie, also sogenannte spontane Botschaften von Gott durch Worte, die man innerlich hört, durch Bilder, die einem vom inneren Auge auftauchen. In manchen Gemeinden gibt es eine feste Zeit dafür, dass Leute solche prophetischen Eindrücke teilen können. Haben wir in Marburg zum Beispiel erlebt. Da gab es dann einen Liedblock, so wie wir das eben gemacht hatten. Und dann wurde eingeladen, wenn jemand von euch vom Heiligen Geist was aufs Herz gelegt bekommen hat, kommt gerne nach vorne, lasst es prüfen von einem Gemeindeleiter oder von einem Ältesten oder so. Und dann teilt das der Gemeinde mit. Und ja, das kann manchmal so sein, dass Leute dann nach dem Gottesdienst auf eine Person zukommen und sagen, oh hör mal, was du da gesagt hast, das hat total in meine Situation reingesprochen. Ich habe mich so berührt davon gefühlt und das ist genau das, was ich gerade hören musste, weil ich mache gerade das und das durch und du hast da vorne das und das gesagt, das war wie der Nagel auf den Kopf. Kann passieren. Gott spricht. Ich habe auch mal im persönlichen Gespräch sowas mitgeteilt bekommen. Eine Freundin sagte zu mir, Christoph, ich habe irgendwie gesehen, da war ein Gewächshaus und in dem Gewächshaus war irgendwie so eine Plane auf dem Boden und jemand hob das hoch und da wuchsen so kleine Pflänzchen, kleine zarte Triebe. Ich habe das mal mitgenommen, ich habe bis heute keine Ahnung, was mir das sagen soll, aber vielleicht passiert irgendwann mal was, wo ich denke, oh, das war eine Botschaft, die ich damals gehört hatte, ich glaube, das ist die Erfüllung dazu. So könnte das aussehen. Gucken wir mal weiter, was ich besonders interessant immer wieder finde, der Heilige Geist kann körperliche Phänomene auslösen. Nochmal zu Apostelgeschichte 2, was wir eben gehört haben. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, manche Leute, die da auf diesem Fest in Jerusalem standen, die guckten die Leute da von Jesus an und sagten, irgendwie haben die einen über den Durst getrunken, die sind besoffen. Haltet euch bitte mal vor Augen, was das für eine Aussage ist. Habt ihr schon mal einen Betrunkenen gesehen? Wer hat schon mal einen Betrunkenen gesehen? Ja, ich sehe Nicken, Handheben. Also wenn ich an einen Betrunkenen denke, dann denke ich irgendwie so an Lallen, an Torkeln. Also man hat irgendwie den Eindruck, die Person hat nicht mehr so richtig so die Kontrolle über sich. Also es wirkt auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig. Und so hat das am ersten Pfingstfest bei manchen Christen ausgesehen, weil sie vom Heiligen Geist berührt waren. Also er kann auch offensichtlich so Besitz von Menschen, oder vorsichtiger formuliert, Menschen so ergreifen, dass sie auf andere sehr, sehr merkwürdig wirken. So als ob sie nicht so ganz bei Sinnen wären. Kann passieren. Der Heilige Geist kann Trancezustände hervorrufen. Wenn wir mal ins erste Samuel-Buch im Alten Testament gucken, da wird vom Propheten Samuel berichtet und der begegnet einer Gruppe von Propheten. Die machen Musik für Gott und indem sie das tun, werden sie vom Heiligen Geist ergriffen und geraten in eine Trance. Da steht ein hebräisches Wort im Alten Testament ganz oft, das kann bedeuten als Prophet auftreten, verkünden, weissagen, prophezeien und, stand in meinem Wörterbuch, in prophetische Ekstase geraten. Das ist für viele Christen erstmal völlig fremd. Hä, Ekstase? Ja, das ist doch irgendwie sowas, was man eher vielleicht so im esoterischen, okkulten Bereich, so im heidnischen vielleicht findet. Aber das ist urbiblisch. Auch der Heilige Geist kann irgendwie veränderte Bewusstseinszustände hervorrufen. Ekstase, Trancezustände, das ist möglich. Genauso auch starke emotionale Reaktionen. Lukas 10 steht, Jesus jubelte im Heiligen Geist. Ich höre manchmal von uns zu Hause, wenn ich das Badfenster offen habe, wie hier gerade ein Spiel drüben auf dem Sportplatz zugange ist. Ja, also da wisst ihr, was Jubel ist. Oder stellt euch mal vor, Fußball-WM, Deutschland ist im Finale und in der absolut letzten Sekunde fällt das entscheidende Tor, dass wir Weltmeister werden. Wenn ihr euch dann mal vorstellt, was im Stadion los ist, dann weiß man, was Jubel ist. Ja? Ich habe überlegt, ob ich das hier mal vormache, ich lasse es bleiben. Ja, aber Jesus jubelte im Geist, das hat er gemacht. Andersrum auch negative Gefühle. Jesus hat erfahren, dass Judas, sein einer Jünger, ihn verraten hat an seine Feinde. Und dann heißt es Johannes 13, Jesus wurde im Geist erschüttert, also zutiefst schmerzlich getroffen. Also offenbar kann der Geist Gottes heftige Gefühle hervorrufen, positive wie negative. Und auch das passiert manchmal heute in Gemeinden, dass Leute irgendwie vom Heiligen Geist berührt anfangen zu lachen und sich freuen, dass Leute weinen, dass Leute einen tiefen inneren Frieden spüren, dass Leute anfangen zu schluchzen im Gottesdienst, vielleicht weil ihnen eine bestimmte Sünde gerade klar geworden ist oder so weiter. Letztes Beispiel, ich setze noch einen drauf. Manche Menschen sind so überwältigt von Gottes Gegenwart, von seinem Geist, dass sie sich auf den Boden legen müssen oder sogar umfallen. Es gibt manche Leute, die haben das in gewissen Gemeinden schon erlebt und da steigen aber viele Christen aus und sagen, nee, also das, wenn da Leute irgendwie im Gottesdienst auf einmal hingelegt werden müssen oder so, das kann doch wohl nicht Gottes Wirken sein. Das ist irgendwie hysterisch und das ist vielleicht sogar dämonisch, sagen manche. Aber nein, es ist ausdrücklich biblisch belegt. Der Prophet Daniel im Alten Testament, Daniel 10, hat eine Begegnung mit Gott und, Zitat, sank ohnmächtig zur Erde. Oder Johannes, der die Offenbarung, das letzte Buch der Bibel geschrieben hat, Offenbarung 1,17, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Also es kann offenbar sein, dass Menschen so überwältigt von Gottes Gegenwart sind, dass es ihr Stehvermögen übersteigt. Warum erzähle ich das alles? Den Heiligen Geist kennenzulernen und ihn zu erleben, hängt, glaube ich, damit zusammen, dass wir eine Bibelkenntnis darüber entwickeln, wer ist eigentlich der Geist Gottes. Ich glaube, da ist noch viel Raum nach oben, wo wir noch viel lernen dürfen. Und ich erzähle es, weil ich am Anfang sagte, der Heilige Geist ist, glaube ich, oft wirklich ein Randthema. Pfingsten ist oft ein Randthema. Der ist halt da und das gibt es irgendwie. Aber ich merke, in der Bibel ist Gottes Geist kein Randthema. Und ich wünsche mir, dass wir uns in all unseren Kirchen, in all unseren Gemeinden, dass wir uns nicht so mit dem Durchschnitt zufrieden geben oder mit dem, was wir gewohnt sind, sondern dass wir entdecken lernen, wie wirkt Gott in unser Leben hinein. Er tut es auf so verschiedene Art und Weise. Und ich hoffe, dass wir mehr von Gott erwarten, mehr von Gott erwünschen in unserem Leben, dass wir einen neuen Hunger nach ihm kriegen. Ganz wichtig ist, es geht nicht um irgendeine Sensationslust, um irgendwie Action oder so. Also es wäre sehr falsch verstanden, wenn jetzt jemand sagt, oh, ich möchte auch diese Prophetiegabe haben oder ich möchte auch so körperliche Phänomene mit Gott erleben, weil das irgendwie spannend ist oder so. Darum geht es nicht. Am Anfang habe ich gesagt, der Heilige Geist ist nicht zu unserer Unterhaltung da. Es geht nicht darum, irgendwie jemanden zu beeindrucken oder so. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Er hat nie Wunder getan oder sonst was, um irgendwie toll dazustehen oder um sich zu präsentieren. Sondern es geht immer darum, Menschen in Kontakt mit Gott, in Kontakt mit Jesus zu führen. Es geht darum, dass der Geist Gottes Jesus ins Zentrum stellen will. Dass er unsere Liebe zu Jesus vertiefen will, unsere Hingabe zu ihm und uns ausrüsten will für das, was wir brauchen, um dieser Welt Jesus Christus zu bezeugen. Ja, aber es geschieht eben auf verschiedene Weise. Der Heilige Geist wirkt auch oft sehr sanft, sehr verborgen, sehr unscheinbar. Kann auch sein, einfach ein plötzlicher Impuls für jemanden zu beten oder sowas ganz Simples. Aber eben auch diese ungewöhnlichen Dinge, die wir eben gehört haben. Prophetische Worte und Bilder, außergewöhnliche Sprachen bis hin zu emotionalen, körperlichen Wirkungen. Das ist möglich, sagt die Bibel. Wenn ich an Pfingsten denke, geht mir so ein bisschen der Satz durch den Kopf, es gibt mehr, als du glaubst. Es gibt mehr, als du glaubst. Gott ist nicht normal, Gott ist nicht beschaulich, er ist überraschend, er ist aufregend, er ist außergewöhnlich. Und ne, nochmal, wir brauchen keine Esoterik oder keine östlichen Meditationstechniken oder so, wenn wir den Wunsch haben nach mehr Übernatürlichem in unserem Leben. Gott gibt uns etwas viel Besseres und Aufregendes. Er selbst, unser Vater im Himmel, der uns über alles liebt, will uns durch Jesus nahe kommen und er will durch seinen Geist in uns wohnen und will seine heilende, segnende, lebensverändernde Kraft in uns wirken lassen. Aber die Frage an uns ist so ein bisschen, will ich das überhaupt? Will ich Gott überhaupt so nah an mich heranlassen? Ich weiß nicht, ob manche vielleicht lieber so einen Gott wollen, der so in ihre Vorstellung passt, den sie vermeintlich kontrollieren können, den sie so ein bisschen in ihre Erwartungen einpassen können. Aber Gott ist nicht kontrollierbar. Ja, wir können nicht über ihn verfügen. Er ist lebendig, er ist leidenschaftlich, frei und unabhängig. Und sein Geist wirkt manchmal sehr spontan und unerwartet. Das kann auch durchaus mal verunsichern oder manchmal auch Angst machen, aber es lohnt sich, glaube ich, diese Unsicherheit und diese Angst auch zu überwinden. Und es lohnt sich, sich auf so einen Weg einzulassen, dass ich Gott vertrauen lerne, dass ich lerne, ihm zu vertrauen, dass er mir nichts Böses will, dass er mir keine Gewalt antut und mich nicht irgendwie übergriffig behandelt. Zu erleben, wie er mein Leben prägt, wie er spürbar wirkt in meinem Leben und wie er meine Liebe zu ihm vertieft. Und wie mein Leben immer mehr von Jesus widerspiegelt. Das ist das Beste, was es gibt. Pfingsten zeigt, Gott hat mehr für uns. Gott begegnet uns auf so viele verschiedene Weise und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mit der Sehnsucht anstecken, dass wir ihn neu einladen, zu wirken und zu handeln. Ich habe an Pfingsten immer wieder diese Bibeltexte, diese Bibelverse vor der Nase und jedes Mal denke ich so, in den christlichen Gemeinden damals ging es wirklich richtig ab. Ne? diese prophetischen Botschaften. Oder Ekstase, es geschahen Wunder, oft Heilungen von Krankheiten auf die andere Minute und sowas. Ja, und manchmal frage ich mich, warum erlebe ich davon so wenig in meinem Leben? Und warum in den ganzen Gemeinden, wo ich schon so gewesen bin, warum ist da oft so wenig von zu erleben? Ist davon vielleicht irgendwie in den letzten 2000 Jahren was verloren gegangen? Haben wir da irgendwie was verpasst? Anfangs habe ich gesagt, jeder Mensch, der zu Jesus gehört, hat den Heiligen Geist. Und er bleibt auch. Gott lebt in mir als freies Geschenk. Aber wie stark ich den Heiligen Geist in meinem Leben erlebe oder auch wie stark wir ihn als Gemeinde erleben, da haben wir interessanterweise einen Eigenanteil dran. Wie komme ich darauf? Es gibt zwei Verse in der Bibel, die das zeigen. Zum einen Römer 12 steht, seid brennend im Geist. Seid brennend im Geist. Also lasst euch von ihm leidenschaftlich ein Feuer in euch anzünden. Lasst euch ganz durchdringen von ihm. Ja, und die Formulierung hier, das ist ein Imperativ, das ist eine Aufforderung. Das heißt, irgendwie muss ich auch was machen. Irgendwie habe ich einen Eigenanteil. Die zweite Medaille, die dazugehört, 1. Thessalonicher 5, löscht den Geist nicht aus. Löscht den Heiligen Geist Gottes nicht. Die Lutherbibel sagt, dämpft den Geist nicht, das ist zu schwach übersetzt. Das Wort ist tatsächlich, da brennt eine Lampe und ich gehe hin und kippe irgendwie Wasser drauf, dass das Feuer dann ausgeht. Also offenbar kann ich Dinge tun, die den Heiligen Geist blockieren und die ihn behindern, sodass er nicht voll zur Wirkung kommt. Und wenn man einen Satz vorher guckt, da geht es tatsächlich darum, dass manche Christen in dieser Gemeinde da in Thessalonich, dass die offenbar ja so eine reservierte Haltung hatten, die wollten irgendwie bestimmte Wirkungen des Heiligen Geistes nicht bei sich haben. Das war denen irgendwie nicht so ganz geheuer. Und deswegen schreibt der Paulus, der diesen Brief geschrieben hat, Leute, löscht den Geist nicht. Also offenbar kann es passieren, dass er sich bei Desinteresse, bei Gleichgültigkeit oder bei Ablehnung auch offenbar zurückzieht. Jedenfalls sagt uns Gott in seinem Wort, er wünscht sich, dass wir ganz von seinem Geist ergriffen und erfüllt sind, dass wir brennend sind in ihm und dass wir Dinge meiden, die ihn löschen. Und so stellt mich Pfingsten immer so ein bisschen in Frage, gebe ich Gott, gebe ich Jesus, gebe ich dem Heiligen Geist den Raum in meinem Leben, der ihm zusteht. Ich höre Pfingsten aber auch als eine Einladung, ihn mehr kennenzulernen, mich ihm mehr zu öffnen, mehr von ihm zu wollen. Und deshalb nehme ich so jetzt für mich mit, ich möchte mehr darum beten, dass Gott das wahr macht, dass ich mehr brenne für ihn, dass ich mehr Leidenschaft für ihn habe, mehr berührt bin von seinem Geist. Und dass ich Dinge bleiben lasse, die ihn löschen und ausbremsen. Das ist natürlich ein gewisses Risiko, das zu beten. Ich sage immer, Leute, passt auf, was ihr betet, das könnte wahr werden. In der Bibel und in vielen heutigen christlichen Gemeinden sehe ich, dass der Heilige Geist sehr ungewöhnliche, sehr beeindruckende, manchmal verstörende Dinge tut. Und wenn ich ihn willkommen heiße und einlade, muss ich auch bereit sein, dass er mich vielleicht manchmal über Grenzen hinausführt, die ich mich vielleicht noch nicht so getraut habe bisher. Und dass ich vielleicht Dinge erlebe, an die ich mich erstmal gewöhnen muss. Ja, aber da darf ich auch einen Lernprozess gehen. Ich darf das mehr und mehr lernen, mich ihm ganz gelassen und vertrauensvoll auszusetzen. Er ist mein Gott, der mich lieb hat, der es gut mit mir meint. Letzte Bibelstelle für heute, Offenbarung 3, heißt es, siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Ich stehe an der Tür und klopfe an. Das ist eigentlich ein Satz, den Jesus sagt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass auch der Heilige Geist an unserer Herzenstür manchmal so anklopft und hofft, dass wir ihm neu Raum geben. Und dazu möchte ich euch heute ermutigen. Mehr dazu und wie das vielleicht auch konkret aussehen kann, gibt es morgen in meiner Predigt am Pfingstmontag zu hören. Herzliche Einladung dazu. Da wird es auch nochmal über dieses Thema Prophetie mehr zu hören geben, als ein Beispiel, wie der Heilige Geist damals wie heute wirkt. Für heute möchte ich gerne schließen mit einem kurzen Ausschnitt aus einem Buch, was ich euch sehr zur Lektüre empfehle, ist so ein kleines Büchlein, Thomas Weißenborn, Gott ganz nah, der Heilige Geist und wir, steht auch vorne nochmal zur Einsicht, wer sich es angucken möchte. Da steht, der Heilige Geist und wir, ein schier unergründliches Thema, über das man ein Leben lang nachdenken könnte. Doch unsere kleine Reise ist hier zu Ende. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann ist es dies. haben Sie keine Angst vor dem Heiligen Geist. Ich weiß, Gott macht Angst. Vielleicht ist deshalb "Fürchte dich nicht" so etwas wie die Standardbegrüßung Gottes, wenn er sich biblischen Menschen offenbart. Nehmen wir ihn also beim Wort und fürchten wir uns nicht. Gott ist groß und er ist unkontrollierbar, aber er ist auch ganz nah und gnädig und gut. Setzen Sie sich also seiner Gegenwart aus, wo immer Sie können, und seien Sie bereit, über Ihren Schatten zu springen. Gott selbst ist Mensch geworden, um Ihnen nahe zu sein. Amen.